Willkommen zu unserem Podcast Grünes Rauschen, deinem inspirierenden Ort für alles rund um zukunftsfähiges Gärtnern, Selbstversorgung und die wohltuende Verbindung zur Natur. Ich bin Erik und ich führe euch durch diese Sendung. In der letzten Folge in diesem Jahr wollen wir zurückschauen, was für uns in diesem Gartenjahr gut und was weniger gut lief, welche Projekte wir umgesetzt haben und was wir für nächstes Jahr planen. Aus Sicht der Forschung und Praxis schauen wir uns den Garten im Winter an. Was macht Kälte und Frost mit dem Garten und seinen Bewohnern und wie überwintert unser Gemüse und die anderen mehrjährigen Pflanzen? Das Thema Gartenarbeiten wird dafür heute bewusst kurz gehalten. Und anschließend laden wir euch zu einer achtsamen Teezeremonie mit Peter Altenberger ein. Also schnappt euch eure Lieblingstasse Tee und sucht einen gemütlichen Ort an diesem eher stürmisch-grauen Weihnachtsfest und lauscht dem grünen Rauschen, heute etwas weihnachtlich untermalt. Der Winter hat schon einiges von seiner schönen Seite gezeigt. Anfang Dezember kam eine ordentliche Ladung Schnee herunter und hat die Landschaft für ein paar Tage schön weiß eingemummelt. Das war auch gut so, denn bei Temperaturen teilweise so um die 18 Grad Celsius minus ist man doch selbst als Kohl lieber schön mit Schnee eingepackt. Der Schnee hat natürlich nicht immer nur schöne und gute Seiten für die Gemüsebauern. Gerade Folientunnel können unter den Schneemassen zusammenbrechen und sollten so gut es geht immer wieder von den Schneemassen befreit werden. Leider hat es bei den extremen Schneefällen im Allgäu die Solawimana Allgäu bei Buchlohe schwer erwischt. Deren Tunnel sind unter der Schneelast zerstört worden. Jedenfalls wünsche ich der Solawimana Allgäu viel Kraft, Ernteteiler und Spenden, um ihren so wichtigen Weg, regionales Biogemüse zu produzieren, weiter erfolgreich gehen zu können. Ich bin dabei überzeugt, dass viele eure Ziele teilen. Die Gärtnerinnen finden es bei solchen Frösten und Schneemassen angenehmer vor dem Ofen und nutzen den Winter lieber, um Ruhe zu finden und die Zeit zur Erholung zu nutzen. Es darf gerne mehr Zeit drinnen sein, um sich auf Weihnachten zu besinnen und bei Tee und Glühwein Pläne für das neue Jahr zu schmieden. Aber auch das alte Gartenjahr Revue passieren zu lassen. Es ist auch immer wichtig, sich bewusst zu machen, was man alles geschafft hat und was war das für ein Gartenjahr 2023. Viele neue Aktionen, Pflanzungen und Naschereien sowie tolle Naturbeobachtungen haben das Jahr geprägt. Vor allem sind mehr Beetmeter hinzugekommen, auf denen auch ein paar neue Kulturen ausprobiert werden konnten. Positiv hat mich hier die Andenbeere oder Physalis genannt in einem Beet im Freiland überrascht. Die Andenbeere braucht eigentlich einen besonders warmen, geschützten Ort, damit das Nachtschattengewächs frühzeitig im Jahr Früchte ausbildet und man reichlich ernten kann, bevor die ersten Nachtfröste der Pflanze wieder den Garaus machen. Ich vermute, dass die Pflanzennachbarschaft eine gute Unterstützung war. In unmittelbarer Nachbarschaft sind Mais und relativ hochgewachsene Weidenstecklinge sowie Stangenbohnen gewachsen. So waren sie vor Wind geschützt und konnten ein warmes Kleinklima halten. Kürbis unter dem Mais hat den Boden in der Umgebung im Sommer schnell vollständig bedeckt und vor Austrocknung geschützt. So konnten sich im Laufe des Jahres fast 1,50 Meter hohe Andenbeeren entwickeln. Ein paar weitere Pflanzen, ein paar Beete weiter, standen zwischen roter Beete relativ ungeschützt und sind auch kümmerlich klein geblieben. Das Beispiel zeigt, dass auch sehr wärmeliebende Pflanzen bei uns unter freiem Himmel gut gedeihen können, wenn die Bedingungen stimmen. Wir haben dieses Jahr auch ein kleines Anzuchtregal gebaut, um mit Beleuchtung die Jungpflanzenanzucht zu verfrühen. Das hat auch gerade bei den Pflanzen, die es auch etwas kühler für die Keimung mögen, ganz gut geklappt. Und wir hatten sehr früh Salate, Kohlrabi, frühen Wirsing und rote Beete zum Auspflanzen bereit, die man ohne Kunstlicht erst etwas später sinnvoll aussehen hätte können. Insgesamt ist die Jungpflanzenanzucht schön mit anzusehen. Man lernt viel und es hilft definitiv auch im Garten, die Wachstumszeiten gut auszunutzen. Allerdings ist es auch sehr mühsam und zeitaufwendig, sich darum zu kümmern. Manchmal gibt es aber auch Schwierigkeiten. Ärgerlich ist zum Beispiel ein Trauermückenbefall. Da muss man schnell reagieren, um die Jungpflanzen nicht zu gefährden. Unser Fazit: in kleinem Maßstab und für spezielle Kulturen wird die Voranzucht im Haus weiter betrieben. Der genaue Anzuchtort und das Temperaturmanagement sollte aber noch einmal überdacht werden. Wichtig ist es auch, Kreisläufe im Garten zu schließen und vorhandene Ressourcen zu nutzen. Ein Beispiel ist hier die Wassernutzung. Um mehr Regenwasser für die Bewässerung nutzen zu können, wurden dieses Jahr 2 IBC-Container an Fallrohre angeschlossen. Bei Trockenperioden ist das zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist ein guter Anfang. Geplant ist eine Erweiterung um einige IBC-Tanks und sie sollen demnächst als Pufferspeicher für einen großen naturnahen Teich dienen, aus dem dann auch Wasser für die Bewässerung genutzt werden kann. Dieses Wasser soll dann den Vorteil mit sich bringen, schon mit Nährstoffen durch beispielsweise Algenwachstum angereichert zu sein. Zudem ist das Wasser im Sommer dann schon etwas temperiert. Kommt also wärmer auf die Beete. Eine Pumpe und Tröpfchenbewässerung soll die Gemüsebeete dann wassersparend versorgen. Ein weiteres Highlight dieses Jahr war das Installieren eines kleinen Folientunnels, zu dem ich in der letzten Folge schon vieles erzählt habe. Insgesamt bin ich auch mit dem Tunnel sehr zufrieden. Natürlich könnte er größer sein, zum einen, um mehr wärmeliebende Kulturen anbauen zu können und zum anderen, um über die kalten Monate mehr geschützte Anbaufläche zu haben. Dieses Jahr haben wir auch am Increase-Projekt teilgenommen. Das ist ein Citizen Science-Projekt zur Erhaltung und Vermehrung archivierter Bodensorten. Hier konnte ich ein paar unbekannte, namenlose Sorten vermehren. Und allgemein wollen wir noch viele Hülsenfrüchte mehr anbauen. Die Kinder lieben es, Erbsen direkt von der Ranke zu naschen. Auch Edamame, die unreife Sojabohne, gehört dann natürlich gekocht zu den Leibspeisen der Kinder. Für eine fleischarme Ernährung ist das auf jeden Fall besonders wertvoll. Ein wichtiger Bereich sollte einen Platz im Garten bekommen und nicht bewirtschaftet und möglichst selten betreten werden. Ein Wildnisbereich. Er bietet vielen Tieren, aber auch Pflanzen einen Rückzugsort. Viele von ihnen sind Nützlinge und helfen, ein Gleichgewicht zu Schädlingen im Garten zu halten. Es macht Sinn, diese Bereiche an den Rand des Gartens zu setzen, da sie natürlicherweise seltener betreten werden. Idealerweise verbindet der Wildnisbereich auch wilde Ecken außerhalb des Gartens, wie heimische Heckenstrukturen oder extensiv bewirtschaftete Wiesen. Auch Durchgänge in Zäunen oder wenn möglich der Verzicht auf Zaunstrukturen bieten Igel, Kröte oder auch Mauswiesel die Möglichkeit, auch in unseren Gärten nach Nahrung zu suchen. Wir haben dieses Jahr den Bereich unserer Totholzhecke erweitert. Sie besteht aus einer mehr oder weniger losen Schichtung von Totholz. Und das Totholz stammt hauptsächlich aus heruntergefallenen Ästen aus stürmischen Zeiten und von Bibern zum Umfallen gebrachten Bäumen. Neue Sträucher und Bäume sollen sich über die Jahre hauptsächlich von selbst ansiedeln, aber einige Exemplare, wie die schon genannten Weidenstecklinge, sind jetzt auch dahin umgezogen. Die Totholzhecke liegt im Westen und soll auch einmal ein natürlicher Windbreaker sein. Insgesamt also ein Projekt mit vielseitigem Nutzen für den Garten. Ein eher schlechtes Jahr war es bei uns für Baumobst. Wir hatten dieses Jahr kaum Äpfel zu ernten. Und die, die am Baum gewachsen sind, wurden zum Großteil von Wespen angefressen und sind dadurch schnell gefault. Aber immerhin, die meisten noch recht jungen Bäume, darunter einige Hochstämme, wachsen gut an. Nicht zuletzt bieten sie neben Früchten bald sommerlichen Schatten. Außerdem geben sie dem eher ebenen Garten auch Struktur durch die Höhe. Allein durch diese Struktur und die neuen Sitzmöglichkeiten haben wir dieses Jahr eine große Zahl gefiederter Neulinge im Garten begrüßen dürfen. Um unseren Garten noch mehr vor allem vor Wind zu schützen, werden kommendes Jahr sicher noch mehr Bäume und Strauchstrukturen einziehen. Für die Planung der Pflanzung dieser langlebigen Strukturen wird aber noch einiges an Hirnschmalz benötigt. Welche Arten sollen es werden? Welche Höhe erreichen diese? Stellt das Wurzelwachstum Konkurrenz im Gemüsebeet her? Mit welcher Wuchsgeschwindigkeit und Pflegeaufwand muss man rechnen? Und dann natürlich, wie gut wird der Wind abgehalten, zum Beispiel auch in der blattlosen Zeit? Möglich wäre es auch, diese Baumstrukturen wie Agroforststreifen aufzubauen. Sicher hast du diesen Begriff schon einmal gehört. Agroforstsysteme stoßen auf immer mehr Zuspruch bei vielen Landwirten und aus meiner Sicht können sie viele Probleme der Landwirtschaft in Teilen lösen. Der Begriff Agroforst setzt sich dabei aus Agro, also die Landwirtschaft meint, und Forst, der Anbau von Gehölzen zusammen. Bei Agroforstsystemen kombiniert man also landwirtschaftliche Produktion mit Gehölzen. Das können zum Beispiel Obst- oder Nussbäume sein, die mit Gemüseanbau kombiniert werden. Oder die Haltung von Hühnern, welche die Schattenspender im Sommer genießen und sie vor Raubvögeln schützen. Und nebenbei halten dann die Hühner Schädlinge von Obst und Nüssen fern. In unserem Fall wären es eben Gehölze, die den Wind von den Gemüsebeeten abhalten und Nützlinge beherbergen und im Idealfall auch für den Menschen Nahrung und oder Rohstoffe bieten. Agroforst in Form von Windhecken ist auf jeden Fall wieder ein Thema für das neue Gartenjahr. Am besten noch vor dem Frühling, um auch auf wurzelnackte Gehölze zurückgreifen zu können. Einen Agroforststreifen haben wir dieses Jahr schon erweitert. Er trennt Beetblöcke ab und wirkt als Windbremser. Er besteht hauptsächlich aus Beerenobst und Apfelbuschbäumen sowie Unterpflanzungen aus Rhabarber. So, das waren die großen Themen des Gartenjahres 2023. Nicht zuletzt startete zum Ende des Sommers aber auch mein Podcast und hey, ihr hört schon die dritte Folge. Wahnsinn. Ich hoffe, das Zuhören macht euch genauso viel Spaß wie für mich das Produzieren. Jetzt kommen wir zu der Rubrik Wissen und wollen uns heute mal Fragen zum Wintergarten stellen. Also, wie schaffen es Pflanzen, die kalte Jahreszeit zu überstehen? Was passiert im Winter in unseren Böden? Ist da wirklich alles gefroren und tot? Welche Tiere sind im Winter im Garten aktiv und wie können wir sie unterstützen? Nun, das Thermometer fällt unter den Gefrierpunkt. Allmählich dringt der Frost immer weiter in die oberen Bereiche des Bodens. Der Boden wird steinhart. In der Bodenkrume bilden sich aus der Bodenfeuchtigkeit Eiskristalle. Dies bricht verdichteten Boden auseinander. Er wird zum einen dadurch für Wasser durchlässiger, was diesen Prozess beim nächsten Gefrieren vorantreibt. Zum anderen steht am Ende dieses Prozesses im Frühling ein feinkrümeliger Boden, der dann fast perfekt für die Aussaat vorbereitet ist. Die Landwirte bezeichnen dies auf ihren Äckern als Frostgare. Ein kalter, frostiger Winter beschert ihnen also eine kostenlose Bodenbearbeitung. Auf dem Acker und in Gemüsebeeten ist dieser Prozess besonders auf schweren Böden wichtig, um Verdichtungen in den Böden entgegenzuwirken. Milde Winter, wie sie durch den Klimawandel immer wahrscheinlicher werden, verhindern diesen Prozess. Häufiger Regen kann bei unbewurzelten Boden sogar Verdichtungen und auch Erosion fördern. Das Ausbringen von Gründüngung vor dem Winter im landwirtschaftlichen und auch gärtnerischen Bereich macht also durchaus immer mehr Sinn, um unsere Böden über den Winter zu schützen. Auch Schnee, der immer seltener fällt und dann auch liegen bleibt, hat eine wichtige Funktion für unsere Böden. Als sprichwörtliche Schneedecke isoliert er den Boden und seinen Bewuchs vor der Kälte darüber. Der Boden kann so mehr Wärme halten und gefriert nicht so tief, was einigen Pflanzen das Leben retten kann und auch das Bodenleben schützt. Diesen Effekt machen wir uns auch im Garten, neben Gründüngungen, durch beispielsweise Mulchschichten aus Laub oder Stroh oder ähnlichem zunutze. Im Frühjahr beiseite geräumt, erwärmt sich der Boden besonders schnell und kann wieder früh bepflanzt werden. Und die Mikroorganismen im Boden? Bakterien und Pilze sind in den frostfreien Schichten das ganze Jahr über aktiv und zersetzen fleißig organisches Material. und helfen sogar bei der Verwitterung von Gesteinen und produzieren so Nährstoffe für die Zeiten neuen Pflanzenwachstums. Viele Tiere haben unterschiedliche Strategien, um mit der Winterkälte zurechtzukommen. Viele können Temperaturen unter dem Gefrierpunkt überleben, indem sie sich teils bis in frostfreien Tiefen eingraben. Manche halten Winterschlaf, andere nur eine Winterruhe und wachen immer wieder auf und ernähren sich von im Herbst angelegten Vorräten. Vögel, die nicht als Insekten als Nahrung angewiesen sind, brauchen nicht in den Süden fliegen. Bei kalten Temperaturen kann man beobachten, wie sie sich aufplustern, um die Isolationswirkung der Luft zu nutzen. Nistkästen dienen ihnen auch im Winter als Unterschlupf. Erdkröten finden in Erdspalten oder wenn es eine Einstiegsmöglichkeit gibt in unseren Komposthaufen einen geschützten Platz für den Winter. Igel finden in Totholz oder Laubhaufen einen Platz. Diese Plätze nutzen auch viele Insekten, welche auch teils in den Stängeln unaufgeräumter Staudenbeete einen Unterschlupf finden. Lose Steinhaufen bieten neben Insekten auch Amphibien und Reptilien einen Überwinterungsplatz. Und wie überwintern die Pflanzen? Viele mehrjährige Pflanzen können ihren Standort nicht ändern. Sie brauchen andere Strategien, um eiskalte Zeiten zu überleben. Sie müssen vor allem dafür sorgen, dass Transportprozesse zwischen ihren Zellen aus dem Stoffwechsel der Pflanze immer weiter funktionieren, um zu überleben. Mit sinkender Temperatur werden die Membranen immer undurchlässiger, da die enthaltenen Lipide immer unbeweglicher werden. Von Blütenpflanzen weiß man, sie können die Fluidität ihrer Zellmembran ändern, indem sie die darin enthaltenen Lipide verändern. Sie reichern die Membran dabei mit ungesättigten Fettsäuren an. Und je höher der Gehalt ungesättigter Fettsäuren, desto länger bleiben die Membranen der Pflanzenzelle bei niedrigen Temperaturen beweglich. Um zu verhindern, dass das Innere der Zelle gefriert und zerstört wird, bilden manche Pflanzen eine Art Frostschutzmittel, welches den Gefrierpunkt senkt. So kennen wir das auch bei unserem Wintergemüse. Es gibt keine süßeren Karotten als die, die ich jetzt nach den Frösten aus dem Boden ziehe. Bleibt es zu lange frostig und das Zellinnere gefriert, stirbt das betroffene Pflanzengewebe ab, weil dabei die Zellmembran zerstört wird. Oft passiert der Schaden dann aber erstmal nur an den äußeren Blättern, so ist nicht jeder Pflanzenteil gleich empfindlich gegen Frost. Ein weiterer Trick, um Fröste zu überstehen, ist das Wasser nicht in, sondern extrazellulär, also in den Zellzwischenräumen gefrieren zu lassen. Wasser wird dabei aus der Zelle herausgezogen. Das führt zu mehr gelösten Stoffen in der Zelle, die dadurch noch frostfester wird. So platzt die Zelle nicht und das extrazelluläre Eis wirkt zusätzlich wie eine Isolierschicht für die Zelle. Wenn es allerdings zu lange frostig bleibt, trocknet die Zelle durch den ständigen Wasserentzug immer weiter aus, was letztendlich auch bei einem Frostschaden enden kann. So spielt neben der Dauer auch die Geschwindigkeit der Frosteinwirkung eine Rolle, also ob die Pflanze sich schnell genug anpassen kann. Auch zu schnelles Auftauen kann zu Schäden führen. Wichtig ist aber immer, gefrorene Pflanzen nicht zu berühren. Der mechanische Druck kann das Pflanzengewebe zerstören, also immer erst nach dem Auftauen ernten. Ganz wichtig. Es ist aber auch einfach immer wieder erstaunlich, wie Salate im gefrorenen Zustand schon total zerstört ausschauen, um sich dann doch nach dem Auftauen einem frisch und knackig entgegenzustrecken. Neben den frischen kulinarischen Gemüsegenüssen freue ich mich auch schon auf ein Phänomen bei den Pflanzen, der Kälte trotzen und Schnee zum Schmelzen bringen. Schneeglöckchen können ihre Zwiebeln auf über 8 Grad Celsius heizen, indem sie ihre Atmung hochfahren und so ihre Triebe durch die Schneedecke schieben. Und der schöne Nebeneffekt dabei ist, dass sie das Schmelzwasser für sich nutzen können. Gartenarbeiten. Zu den Gartenarbeiten jetzt im Winter will ich gar nicht so viel sagen. Wenn eure Gartengeräte geputzt und auf Funktionalität überprüft wurden, reicht das auch schon völlig aus. Wir wollen die natürliche Pause auch nutzen, um uns zu erholen und Energie für das neue Jahr zu tanken. Wem es dennoch in den Fingern juckt, auszusehen und zu pflanzen, der kann sich zum einen die Samen von Pflanzen schnappen, die den Kältereiz des Winters brauchen, um im Frühjahr durchzustarten. Bärlauch fällt mir da ein, kann direkt in die Erde gesät werden. Oder die Kerbelrübe, diese kann auch schon in Anzuchtplatten draußen überwintern. Weiter sind natürlich immer Posteleien noch mit von der Partie. Weizengras kann auch draußen gesät werden. Man kann aber Weizengras und Co. auch als Microgreens auf der Fensterbank ziehen. Liegt ja auch voll im Trend und ist viel abwechslungsreicher als der altbekannte Kresseigel. Und wie ich es in der Sendung schon erwähnt habe, bietet jede Phase ungefrorenen Bodens auch die Möglichkeit, Gehölze zu pflanzen. Vor allem günstigere, wurzelnackte Ware. Doch gehen wir wieder rein ins Warme und machen uns eine achtsame Teezeremonie. Frei nach Peter Altenberg. Er schrieb um 1906 rum in seinen Prosa-Skizzen: Ich trinke Tee. 6 Uhr abends rückt heran. Ich spüre es heranrücken. Nicht so intensiv, wie die Kinder den Weihnachtsabend heranrücken spüren, aber immerhin. Punkt 6 Uhr trinke ich Tee. Ein feierliches Genießen, ohne Enttäuschungen in diesem belastenden Dasein. Etwas, was man sicher hat. Man hat seine friedvolle Glückseligkeit in seiner eigenen Macht. Es ist direkt unabhängig vom Schicksale. Schon das Eingießen des guten Hochquellwassers in mein schönes, weites Halblitergefäß aus Nickel macht mir Freude. Dann warte ich das Sieden ab, den Sang des Wassers. Ich habe eine riesige, halbkugelige, tiefe Schale aus ziegelrotem Wedgwood. Der Tee ist aus dem Café Central, duftet wie Almwiese, wie Kohlrösel und Gräser im Sonnenbrande. Der Tee ist goldgelb, strohgelb, niemals bräunlich, leicht und unbedrückend. Ich trinke sehr, sehr langsam. Der Tee ist ein inneres, anregendes Nervenbad. Man trägt die Dinge leichter dabei. Mein Tee 6 Uhr abends verliert niemals seine Macht über mich. Ich sehne mich ihm täglich in gleicher Weise entgegen. Und liebevoll vermähle ich ihn meinem Organismus. Also macht es wie Peter Altenberg. Nehmt euch Zeit und genießt achtsam die Freude und den Genuss einer guten Tasse Tee. Für beruhigende Tees aus dem Garten kann ich Kamille, Melisse, Hopfen und auch Lavendel empfehlen. Wenn der Tee einen wieder erwärmt und gestärkt hat, dann zählt doch eine Stunde lang zwischen dem 5. und 7. Januar 2024 zur NABU und LBV-Aktion Stunde der Wintervögel, unsere gefiederten Freunde im Garten. Und damit kommen wir schon zum Schluss der Sendung. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues für euch mitnehmen oder sogar Inspiration für das neue Gartenjahr holen. Vielleicht sind euch auch eure tollsten Gartenmomente 2023 eingefallen. Lasst mich gerne diese und eure Gartenpläne für 2024 wissen auf Instagram oder in den Kommentaren vom Podcast. Oder schreibt mir einfach eine Mail an grünesrauschen@posteo.de. Ich freue mich auf eure Nachricht. Und dann bleibt mir nur, euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Grünes Rauschen. Danke fürs Lauschen, sagt euer Erik.